Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Noch einmal 18 sein, und zwar im Jahr 2025. Was würdest du anders machen? Welchen Ratschlag hättest du an dein jüngeres Ich und welche Kompetenzen wären für dich besonders relevant, um als junger Mensch in der heutigen Arbeitswelt Fuß zu fassen? Diese Fragen stellen wir in unserer diesjährigen Karriereausgabe von Die Macher Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern. Und eine davon sitzt mir heute in unserem Podcaststudio gegenüber. Maria Gratzl ist seit 2018 Head of People and Culture bei Livest. Sie wurde mehrfach für ihre innovative Arbeit ausgezeichnet und zählt 2024 zu Austria's Top 30 HR-Influencer und Influencerinnen. Maria, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist und mit mir über die Zukunft der Arbeitswelt sprechen wirst. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde.
Wir starten unseren Podcast mit einer Aufwärmrunde, und zwar werden wir anhand der Körperteile ein bisschen so die Gedanken durchgehen, die dich im Moment bewegen.
Die Anatomie einer Macherin.
Dieser Gedanke hält mich nachts wach.
Wir leben ja in sehr turbulenten oder in sehr unsicheren Zeiten, und meine Gedanken gehen da immer, wie können wir Menschen in Organisationen einfach mehr Zukunftslust geben?
Wenn ich auf mein Bauchgefühl höre,
dann treffe ich meist die Entscheidungen, die langfristig tragen, auch wenn sie kurzfristig Mut kosten.
Das liegt mir als Führungskraft so richtig im Blut.
Als Führungskraft ist es für mich eigentlich so das Natürlichste der Welt, das Potenzial von Mitarbeiterinnen zu erkennen und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu fördern. Das heißt, das ist Menschen zu coachen und sie wachsen zu sehen, ist eigentlich für mich so ein gewisses Herzensanliegen.
Für diese Themen habe ich immer ein offenes Ohr.
Ich bin grundsätzlich ein sehr neugieriger Mensch, und darum alles, was so Neues rund um HR-Themen ist, da bin ich immer sehr hellwach.
Fingerspitzengefühl braucht es besonders dann, wenn?
Gerade bei persönlichen Themen braucht es, glaube ich, ein echtes Fingerspitzengefühl. Also muss man, finde ich, zuhören, auch spüren sozusagen, wann Zurückhaltung eigentlich auch klüger ist und wo es dann auch wirklich vielleicht dann doch einmal einen Ratschlag braucht.
Dieser Person würde ich gerne mal die Hand schütteln.
Die Michelle Obama. Das ist eine Frau, der ich gern die Hand einmal schütteln würde, für ihre Haltung, für ihre Stärke, aber auch ihre inspirierende Klarheit.
Gibt's was, das du sie fragen würdest?
Die Zeit als Präsidentengattin würde mich interessieren.
Dorthin soll mich meine Beine in den nächsten Jahren tragen.
Im Privaten würde ich gerne eine Wüstenwanderung machen.
Oh.
Und im Beruflichen würde ich sagen, in Räume, in denen ich andere inspirieren, begleiten und auch weitergeben kann, was man so selbst trägt.
Maria, ich darf dich kurz auf eine gedankliche Reise mitnehmen. Stell dir vor, du hast eine neue Position in deinem Team zu besetzen. Und du musst dich zwischen zwei Personen entscheiden. Die eine bringt alle fachlichen Anforderungen mit und die andere überzeugt durch ihre Soft Skills. Für wen entscheidest du dich?
Ich bin ein Anhänger vom Mindset und ich würde die Person mit den stärkeren Soft Skills wählen. Vorausgesetzt, die Lernbereitschaft ist hoch, ja, denn das Fachliche kann man meistens gut aufholen. Die Haltung, die Beziehungsfähigkeit sind schwerer vermittelbar.
Das heißt, du spürst es dann auch sofort in einem Bewerbungsgespräch, hat die Person diese Skills?
Ja, also ich war vor 10 Jahren auf einer Learning Journey in Silicon Valley, und eins dieser prägenden Learnings waren dort, wir waren bei Google und so, und da war eigentlich sozusagen, war immer, schaut auf das Mindset und weniger auf die Skills, weil die können trainiert werden. Ja? Und in Zeiten von KI ist das jetzt aktuell wirklich auch schon so. Aber was der Mensch als Mindset mitbringt, das ist doch sehr, sehr ja, ich möchte nicht sagen fixiert, aber auf jeden Fall schwerer zum Verändern. Und drum, je stärker sozusagen das Mindset zu uns passt, desto leichter tun wir dann uns auch in der Zusammenarbeit, in gemeinsamen Gestalten.
Was wäre da so eine Frage im Bewerbungsgespräch, die auf dieses Mindset abzielt?
Weniger wahrscheinlich sogar im Bewerbungsgespräch, sondern wir haben in einer zweiten Stufe immer, wo wir sie einladen zu uns, wo wir gewisse Aufgabenstellungen haben und wo wir dann praktisch Mittagessen mit dann oder Pausengespräche haben, wo man dann eigentlich mehr gespürt, was ist das für ein Mensch, was treibt ihn an, was motiviert ihn, was begeistert ihn, wie beschäftigt er sich in der Freizeit, was liest er. Also das sind die Themen, die man dann sozusagen eigentlich so out of record eigentlich eher hört.
Mhm.
Ja. Und wir arbeiten eigentlich seit vielen Jahren schon mit einem Persönlichkeitsprofil und wo man praktisch ja, wo wir alle, die im Recruiting arbeiten, sozusagen schon das Gefühl relativ rasch kriegen mit den verschiedenen Antworten auf Fragen, die halt faktenbasiert sind, wie er dann, welche Wörter das er verwendet, wo wir quasi dann drauf erkennen können, was wird das für Persönlichkeitsanteil sein, ja, und daraus können wir schon die Hypothesen bilden. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, nachdem ich doch schon einige Jährchen in dem Bereich unterwegs bin, erkenne ich relativ rasch schon, wie diese Person wahrscheinlich vermutlich ticken wird. Ja. Aber natürlich gibt es verschiedene Puzzleteile und der zweite Schritt ist sozusagen dann das Kennenlernen und meistens ist es eben wirklich, weil im Gespräch sind sie meistens gestresst und wenn sie gestresst sind, zeigen sie ein anderes Verhalten, als quasi wie sie normal sind.
Was würdest du denn sagen, deiner Meinung nach, was sind so diese drei großen Future Skills, die wir brauchen? Wir haben davor schon ein bisschen geplaudert, dass du sagst, das ist schwierig, das auf drei zu reduzieren, aber vielleicht so die drei wichtigsten?
Fangen wir mal mit der, wie ich finde, einer der wichtigsten Kompetenzen, mit der Adaptions- und Lernkompetenz an. Weil es gibt so viel Neues, das immer wieder zu lernen ist und auch die Routinen zu hinterfragen, auch Wissen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Und das ist sozusagen, die Technologien ändern sich, die Märkte ändern sich, die Rollen ändern sich ganz schnell. Und damit wird lebenslanges Lernen einfach zur Überlebensstrategie für jeden in Wahrheit. Das ist sozusagen die erste Kompetenz, die eigentlich jeden quasi ein bisschen ins Stammbuch schreiben möchte. Das zweite, wenn die KI ganz viele Routineaufgaben übernimmt, dann werden in Wahrheit für uns Menschen in Wahrheit ganz viel nur mehr Kompliziertes oder Komplexes übrig bleiben an Aufgabenstellung. Und deswegen sozusagen ist für mich also eine der Schlüsselskills also dieses Problemlösung und Gestaltungskompetenz. Das ist in Wahrheit ein bisschen eine Metakompetenz. Aber es geht darum, dass man einfach, wir haben viele komplexe, offene Fragestellungen und die müssen wir sozusagen irgendwie beantworten. Und damit sozusagen ist es die Frage eben, wie gehen wir mit denen um? Und da ist nicht eher so das Faktenwissen, wo man auf was Bewährtes zurückgreifen kann, sondern es geht eigentlich eher um die Haltung, wie gehe ich mit diesen Themen, die da so am ersten Eindruck irgendwie fast undenkbar sind, wie kann man die lösen, sozusagen, wie man sich dem nähert. Und das ist sozusagen, glaube ich, ein Skill, den wir immer mehr brauchen werden, ja, weil eben, wie gesagt, die KI diese ganzen Routineaufgaben in ganz vielen Rollen einfach übernehmen wird. Und damit bleiben uns als Menschen sozusagen eigentlich dieses Generalistenwissen, ja, eigentlich übrig. Also wir werden mehr in die Breite gehen müssen mit unseren Kompetenzen und weniger in die Tiefe. Und die dritte, die sozusagen ist ja jetzt aktuell sehr spürbar, aber sozusagen das wird sie wahrscheinlich noch mehr vertiefen, ist ein bisschen so die soziale und emotionale Intelligenz, ja, also alles so und die Thema Empathie, Collaboration, also wie arbeite ich mit anderen Menschen in ihrer Vielfalt zusammen mit diesen komplexen Themenstellungen, nämlich auch im Bewusstsein, dass wir dann vielleicht nicht mehr alle nur in Linz sitzen oder in Oberösterreich sitzen, sondern auch möglicherweise dann wirklich remote überall. Ja. Und das ist sozusagen, wo ich glaube, das wird dann auch unser Asset werden, diese sozialen Kompetenzen. Diese Interaktion mit der Maschine wird natürlich auch relevant sein, aber sozusagen mit interkultureller Zusammenarbeit, ja, wird immer wichtiger werden. Also das sind so, wenn ich es jetzt kurz zusammenfassen würde, ist sozusagen anpassen können, also lernen, umlernen, weiterlernen, gestalten können, nämlich wirklich Ideen entwickeln von Themen, wo man vorher nicht weiß, wie man das eigentlich angeht, und verbinden können, also Menschen mit Menschen auf Augenhöhe interagieren. Alles andere wie KI, Datenanalyse, das wirst du wahrscheinlich vermutet haben, dass ich das sozusagen auch mitbringe. ich glaube, das baut auf diesen Metaskills auf. Ja? Also die werden wir auch brauchen, aber die sind jetzt für mich gar nicht so das Relevante, ja, sondern die bauen eigentlich auf dem auf. Und ich habe mir eigentlich so wenn wir schon plaudert haben, für mich gibt es nur eine vierte, die ich persönlich einfach total relevant, auch gerade bei jungen Menschen relevant finde. Und das nennen sie für mich die Selbstkompetenz. Das ist eigentlich schon eine ganz alte, relevante Kompetenz. Aber die wird in Zeiten dieser Unsicherheit, ja, und diesen verschiedenen Transformationen, die auf uns eigentlich einprasseln, finde ich total relevant. Denn je besser man sich selbst führen kann in diesen unsicheren Zeiten, je besser man sich die Emotionen regulieren kann, je besser man resilient ist, je besser man die Prioritäten setzen kann, je besser man sich selbst kennt und weiß, was sind meine Potenziale, umso leichter findet man in solchen Bahnenwelt besser durch. Und damit sozusagen ist diese Kompetenz für mich eine Schlüsselkompetenz, die eigentlich jeder braucht, egal ob es im beruflichen oder im privaten.
Das sind alles durchaus menschliche Fähigkeiten, einfach, genau, die wir nicht verlernen dürfen, die wir stärken sollen. Wie können wir denn diese Fähigkeiten auch bewusst schulen, erlernen, stärken in uns selbst?
Also bei der, wenn ich jetzt auf die letzte draufsteige, die Selbstkompetenz. Da geht es ja auch darum, dass ich mich selbst reflektiere und wir haben auch im Unternehmen jetzt eigentlich seit der Corona-Zeit sehr vieles schon in Richtung Resilienz gemacht und da hilft sozusagen Peer-to-Peer-Lernen genauso, ja, also ist unsere Erfahrung. Das können quasi Mikroeinheiten sein, ja, wir haben da immer quasi eine Stunde im Monat gehabt, wo wir quasi mal so ein bisschen einen Input reingeben, wo mehr Übungen mit nach Hause gibt. Also das können jetzt quasi Coaching-Impulse natürlich sein, es können aber vor allem auch Räume und Zeiten zur Reflexion im Alltag sein. Ja, das muss jetzt nicht nur sozusagen jetzt was quasi mit, es kann auch Lesen sein, dass ich mir irgendwie ein Fach Literatur dazu, die passenden Fragen mir selber überlegt. Aber es ist auch schon möglich. Ich probiere jetzt einmal wieder schon KI aus, also wie die weit ist im Coachen und ich bin immer wieder überrascht, wie gut das eigentlich schon geht.
KI ist ein gutes Schlüsselwort, weil sie ja auch einen Einfluss auf HR-Prozesse hat. Wie verändert sie denn die Art und Weise, wie Menschen lernen, wie Menschen sich entwickeln, aber auch wie Menschen geführt werden?
Ich mag es ein wenig aufteilen. Also das Lernen, glaube ich, oder ist meine Meinung, wird auf jeden Fall individualisierter, wird personalisierter und es wird auch dynamischer werden. Ja? Natürlich kann KI sozusagen die Lernbedarfe schon ziemlich gut erkennen, ja? Also so Skill Gaps sozusagen und auch schon maßgeschneiderte Lernpfade eigentlich anbieten. Ja? Also das funktioniert eigentlich schon recht gut und damit wird das Lernen sozusagen, wir machen es jetzt eher auf Vorrat, aber es wird eigentlich dann so gefühlt ein bisschen just in time. Ne? So quasi, ich habe da ein Thema, was brauche ich da dazu? Und dann wird man mit der KI interagieren. Also die KI-Coaches, wie ich es vorher erwähnt habe, ist sozusagen, gibt eigentlich eine Individualisierung möglich. Unabhängig von Hierarchie und Standort auch. Ne? Weil manchmal ist ja so, dass man so jetzt so eher gewisse Weiterbildungen jetzt eigentlich nur bestimmten Rollen eigentlich verfügbar macht, wie ich sage jetzt, wie Führungskräfteentwicklung. Aber das wird auf jeden Fall aufgebrochen werden, indem es einfach individualisierter wird. Ja? Du hast mir gefragt, wo wird die Entwicklung, wie wird sie die verändern? Ich glaube, dass das dynamischer wird, beschleunigter, also wirklich viel schneller. Also die KI unterstützt, kann jetzt schon sozusagen eigentlich beim Reflektieren gut helfen. Also sprich, sie kann entsprechend gut Feedback eigentlich geben. Wir sind echt überrascht. Wir haben ein Digital Future Festival gemacht und da haben wir einen Sales-Coach für unsere Sales-Mitarbeiter gehabt. Und der hat wirklich live gezeigt, wie man quasi sich als Sales-Mitarbeiter weiterentwickeln kann mit Audio und so. Es ist unglaublich, wie das, der gibt Feedback, der und in einer total wertschätzenden Form. Ich war total überrascht, wie das gut aktuell schon geht. KI kann da auch bei der Entwicklung gut helfen im Sinne von Learning by Doing, indem man mit dir sozusagen auch Szenarien sozusagen eigentlich schon durchspielt und er kann auch sozusagen, wenn man sich jetzt so einen KI-Assistenten eigentlich auch schon baut, kann man sozusagen auch so Prototyping und sowas mit ihm machen und Ideen testen. Also so quasi das Lernen und Arbeiten verschmilzt in einer gewissen Weise. Ja? Und damit sozusagen wird es damit viel beschleunigter werden, das Entwickeln. Und du hast ja, glaube ich, die dritte Aspekt war quasi, wie verändert es dann Führung? Ja? Ich glaube, dass sich Führung grundlegend verändern wird damit. Ja? Weil in Wahrheit auch hier übernimmt KI oder kann KI die Routineaufgaben übernehmen von Reporting, von Analysen, von Screenings. Ja? Und damit haben die Führungskräfte in Wahrheit wahrscheinlich mehr Zeit für Beziehungsarbeit, ja? für natürlich für Coaching, auch für Kulturarbeit. Für mich ist auch wichtig, dass natürlich das auch in einer gewissen verantwortungsvollen Ethik quasi eingebettet ist, die KI. Ja? Aber in Wahrheit, wenn ich es auf den Punkt bringen möchte, ist Führung wird People-Business. Ja? Also das ist so diese Themen, Orientierung geben, Vertrauen schaffen, emotionale Intelligenz zeigen, das kann die KI aktuell noch nicht. Ja? Und das, glaube ich, auf das wird sich dann die Führungsarbeit auch dann fokussieren dürfen.
Wenn du ein KI-Tool entwickeln könntest, das die Arbeit in deinem Bereich nachhaltig verbessern könnte, was könnte dieses Tool oder was sollte es können?
Also wenn ich ein KI-Tool entwickeln könnte, ich bin ein bisschen Daten-Junkie, ich mag das ganz gern, und dann würde ich sozusagen Kultur, Stimmung, Entwicklungsbedarf in Echtzeit sozusagen sichtbar bekommen, anonymisiert, transparent und datenschutzkonform, also das war mir schon wichtig. Und damit sozusagen würde ich Feedback kriegen und Lernimpulse sozusagen geben. Also es würde uns unterstützen. Für Mitarbeiter wäre es quasi dann, wenn man als Führungskraft dann das Feedback hat, dann geht es vielleicht, dann merkt man schon frühzeitiger was, dann kann man sozusagen viel besser mit ihm interagieren, indem man ihm fragt, wie es ihm wirklich geht oder auch individueller fördern. Und als Führungskraft hat man immer Zeit, dass man dann die Orientierung gibt, wenn man sich vorbereiten ganz anders, da kann man Zeit in die Beziehungsarbeit dafür besser stecken.
Dann kommen wir von der KI genau zu diesen Fähigkeiten und zu den Themen, mit denen ihr euch auch ganz stark beschäftigt bei Liebe ist in der Führung, in People und Culture. Ein Begriff, auf den ich gestoßen bin, den ihr, glaube ich, auch immer verwendet, ist die Zukunftslust und der hat mir sehr gut gefallen. Was kann man sich denn da genau bei euch drunter vorstellen?
Für uns ist Zukunftslust mehr als Optimismus. Es ist so die Fähigkeit, trotz Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben. Also für uns ist Zukunftslust in Wahrheit so ein bisschen die positive Haltung gegenüber dem, was kommt. Also Zukunftslust ist der Motor für Neugier, für Mut, für Gestaltungsfreude und die drei Dinge sozusagen zusammenbringt und dann sozusagen auch die Zukunft zu bauen und nicht nur auf sie zu reagieren.
Wie schult man diese Fähigkeit oder muss man die von Haus aus schon mitbringen?
Naja, also wir haben, vielleicht hast du das gesehen, auf unserer Webseite, wir haben gewisse Werte. Ja? Und der Wert der Neugier ist sozusagen etwas, das uns schon viele Jahre quasi begleitet. Wir haben auch einen Spaß, sozusagen. Also das sind so Werte, die uns tragen. Und damit sozusagen achten wir natürlich auch beim Recruiting, dass diese Werte auch bei den Bewerbern sozusagen in eine Resonanz gängen. Ja? Mhm. Aber natürlich muss ich jetzt diesen Neugier sozusagen auch immer wieder so Zeit geben, Raum geben, ja, und auch den Mut, der ist etwas, den wir jetzt aktuell eigentlich weiter forcieren wollen, weil es in Wahrheit gerade in diesen unsicheren Zeiten eher so, wir sind ja auch kritische Infrastrukturbetreiber, das heißt, wir müssen ja schauen, dass wir sehr sicher sind, ja, und quasi gerade so mit Cybersecurity, dass man da nicht einfach so, oh, sind wir lustig und probieren irgendwas aus, sondern und da sozusagen ist, das ist die Challenge, das ist in Wahrheit diese Ambivalenz, sozusagen neugierig zu sein und in Dosen aber trotzdem auch mutig was zu erforschen, ja. Mhm. Und da sozusagen, da sind wir selber auf dem Weg, das ist jetzt noch nicht wo wir jetzt das volle Gen in den drinnen haben, aber wo wir wissen, dass wir das brauchen für die Zukunftsgestaltung. Ja, weil wir müssen in Wahrheit auch ein Stück weit unser Geschäftsmodell adaptieren und damit sozusagen auch neue Services entwickeln. Und da muss ich aber auch mutig sein, ja, und muss auch entsprechend experimentieren können und Fehler zulassen können.
Gerade wenn man mutig ist, können solche Fehler natürlich auch passieren. Gibt es denn einen Fehler, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das war was Wertvolles für meine berufliche Entwicklung und hat meine Haltung zum Lernen verändert?
Ich habe einen Antreiber gehabt. Ich habe das wirklich lange versucht, das allen recht zu machen, bis ich eigentlich so wirklich begriffen habe, dass so Klarheit und Haltung oft eigentlich hilfreicher ist als Harmonie. Ja, nämlich einerseits für einen selber, ja, aber auch für die anderen, ja, weil man struggelt ja in Wahrheit dann ziemlich. Und da sozusagen mit dieser Erkenntnis bin ich dann eigentlich auch selber mutiger geworden. Ja. Mhm. Und hat damit sozusagen auch das Thema sozusagen, wie gehe ich in Herausforderungen auch, oder Lernfeldern aktiver an. Mhm. Ja.
Dieses Thema Neugier, was du erwähnt hast, das hängt auch mit einem Thema zusammen, mit dem ihr euch sehr stark beschäftigt, Re- und Upskilling.
Mhm.
Wie kann man denn jetzt abseits von klassischen Weiterbildungen diese Lernlust bei den Mitarbeitenden fördern?
Also für mich beginnt Lernen dort, wo man Neugier zeigen darf. Und das ist sozusagen durch eigenes Erleben, durch eigenes Selbsterkenntnis, durch Staunen, wie was eigentlich funktioniert. Das sind aber auch so dann Formate, die jetzt besides der klassischen Weiterbildung sein dürfen, in dem es wirklich Learning by Doing. Wir haben zum Beispiel aus unserem Kulturprogramm eine Gruppe, und die nennt sich Kulturcafé. Und da haben wir das letzte Mal einfach dann sozusagen mit unserer Repositionierung die Mitarbeiter mit KI-Tools sozusagen ausprobieren, wie man das sozusagen unter die Kollegen bringen können. Und da haben sie so in Kleingruppen das einfach erforscht. Ja, und da haben welche schon Know-how gehabt und manche überhaupt noch keine Berührung. Und wie kann ich denn da ein Bild bauen und sowas. Und das ist ein Raum, den ich geben muss, damit ich sozusagen Neugier auch wirklich erleben kann. Und wenn ich das dann habe, und die haben dann so eine Freude gehabt mit dem, was dann quasi dort geschaffen haben, und dann haben sie ein Video noch draus gemacht und haben das dann quasi alle Mitarbeiter dann eigentlich zur Verfügung gestellt. Und das ist sozusagen ein bisschen so ein Learning by Doing, ein gewisses Peer-Learning. Ja? Das sind jetzt eigentlich eher andere Formate, also dieses klassische Präsenzseminar, das man so kennt.
Das heißt, da waren unterschiedliche Vorkenntnisse, unterschiedliche Erfahrungen, und dann ist man quasi gemeinsam auf diese Lernreise gegangen.
Und da haben sie eigentlich, und das war eigentlich das Schöne, dann zu erleben, wie das eben auch sein kann, dass welche weiter schon sind und welche, die sagen, hey, zeig mir das mal, wie machst denn du das? Ja.
Du hast vorhin schon angesprochen, die Welt ist stark im Wandel. Wir müssen anpassungsfähig sein, wir müssen reagieren können drauf. Welche Jobprofile oder welche Jobrollen denkst du denn verändern sich gerade oder in naher Zukunft am stärksten?
Es wird alle betreffen, aber also wenn ich jetzt auf uns selber schon hinschaue, auf die Jobrollen jetzt zum Beispiel im Vertrieb, so wie Kundenservice oder so klassische Technikerrollen, die so beim Kunden sind, glaube ich, die werden wirklich hybrider werden. Also wo quasi also eine Interaktion von digitaler Kompetenz und Kommunikationsstärke einfach abbraucht. Natürlich wird es Rollen geben, die so, und das merkt man in den letzten Jahren, die so ganz neu entstanden sind, wie Data und Analytics, aber sozusagen einfach Bereiche, die so ganz neu sind. Ja? Aber in Wahrheit glaube ich, dass das alle betrifft, überall, wo es Routineaufgaben gibt, wird quasi die KI sozusagen entlasten und ein Stück weit werden wir alle neu lernen, entlernen, weiterlernen dürfen.
Wie gehst du denn oder ihr im Team, wie geht ihr damit um, wenn da gewisse Unsicherheiten da sind bei Menschen, jetzt individuell, aber auch auf organisatorischer Ebene, eben weil alles sich so stark und so rasch wandelt?
Also ich bin selber ein Anhänger von Transparenz und Klarheit, aber eben mit Dialog und auch dem Mut, der Bekenntnis, dass man nicht alles sofort weiß, aber sozusagen kontinuierlich lernen. Ja? Also es ist einfach so, dass man die Zukunft auch nicht planbar mehr machen kann. Ja, und das ist einfach eine Realität, die man akzeptieren darf. Aber man kann sie gestaltbar machen, ja, Schritt für Schritt. Und diese Transparenz, dass vieles in Umbruch ist, ist mir wichtig, dass das jeder erkennt für sich selber, was das heißt, damit das in die Selbstverantwortung geht. Darum habe ich auch erst gemeint, die Selbstkompetenz ist da wichtig. Ja, als People and Culture, wir können sie begleiten, wir können sie unterstützen, aber den Weg muss jeder trotzdem für sich selber erkennen, wo habe ich meine Potenziale, was kann ich gut und was muss ich neu lernen, was muss ich verlernen, was muss ich weiterlernen. Ja? Mhm. Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor ein paar Jahren auf einem Kongress war und dann hat der Trainer gesagt, hat also ein KI-Tool gehabt und gesagt, welche Rollen wollt ihr schauen, welche sind schon ersetzbar durch KI. Und ich habe dann meine Position einfach in den Raum reingeworfen und gesagt, was ist denn mit Personalleiter? Ja, und dann hat er schon gesagt, ja, 40% ist auf jeden Fall schon, aber Personalverrechner, ja, die 100%. Ja? Und das war so für mich also die Erkenntnis, okay, ich muss auch meine eigenen Mitarbeiterinnen auf den Weg mitnehmen und ihnen sagen, hey, ihr müsst euch weiter aufqualifizieren, ihr müsst weiter lernen, weil es diese ganzen Routinetätigkeiten in der klassischen HR-Administration, die werden wir nicht mehr brauchen. Ja? Mhm. Und damit sozusagen darf man alle ein Stück uns weiterentwickeln. Und je früher man das versteht, desto besser.
Das ist dann genauer dort, wo, wie du gesagt hast, wo Führung wieder ansetzt, also wo es dann eben auch diese Kompetenz von deiner Seite zum Beispiel braucht, die Leute dazu begleiten.
Genau. Und da nutzt es uns nichts, wenn man das irgendwie verharmlost, sondern ich bin da der Anhänger eigentlich für Klarheit, ja, und Transparenz. Je klarer, früher habe ich gesagt, die Wahrheit ist zumutbar. Ja. In Wahrheit ist es auch so. Je früher ich das für mich erkenne, desto früher kann man auf den Weg machen. Die Realität nicht zu erkennen, ist da nicht der richtige Zugang. Weil in Wahrheit die Zeit, die KI, das verändert sich so unglaublich schnell. Ja. Und die wird unsere Arbeitswelt so komplett verändern und wir müssen eigentlich schauen, was bleibt noch bei den Menschen und was sozusagen wollen wir auch, dass die Menschen nur machen und was wird die KI quasi übernehmen.
Jetzt würde ich gerne noch auf was zu sprechen kommen, was hier sehr wichtig ist, das Thema Diversität und Vielfalt. Mhm. Ihr wurdet nämlich unter anderem als Top Female Workplace ausgezeichnet. Warum ist denn Diversity schon lange kein Nice to Have mehr, sondern ein Must Have?
Also für mich war Diversity nie ein Trend, sondern eigentlich immer ein gewisser zentraler Erfolgsfaktor. In einer Welt, die immer komplexer wird, also wir haben vor einigen Jahren uns mit der Frage beschäftigt, wie wird die Welt, die Arbeitswelt 2035 sein, und da haben wir sozusagen in einem Vorzeitprozess uns quasi die verschiedenen Signale uns angeschaut und davon die Personalstrategie abgeleitet. Und da haben wir immer schon gewusst, wir werden mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten, mit verschiedensten Perspektiven, mit verschiedensten Erfahrungen, mit verschiedensten Denkweisen. Und die werden wir brauchen, um genau diesen komplexen Problemen sozusagen auf den Weg zu kommen und innovative, tragfähige Lösungen mit ihnen zu entwickeln. Das heißt, die bewusste Förderung von Vielfalt ist für mich deswegen nie ein Nice to Have gewesen, sondern eigentlich immer ein Ausdruck von Zukunftsfähigkeit, ja? Und auch gelebte Unternehmenskultur. Das war mir immer wichtig, und diese Auszeichnung von Top Female Workplace hat uns bestätigt in unserem Weg, aber ist sozusagen für mich ist eigentlich so das Entscheidende, dass man es eigentlich im täglichen Miteinander gespürt, mhm, ja? Und nicht so, so nur in irgendeinem.
Gab's denn irgendwelche Steine auf dem Weg zu einer inklusiveren Unternehmenskultur?
Also ich würde sagen, wir sind noch immer nur auf dem Weg. Also da glaube ich, da sind wir sicher noch nicht am Ende. Ich habe mich da lange verwehrt, so ein Aktionitis draus zu machen, wie das manchen Unternehmen sozusagen dann passiert ist. Nämlich also wirklich so verschiedene Aktionen abzuleiten oder Maßnahmen. Sondern mir war eigentlich immer wichtig, dass das eine nachhaltige strukturelle Verankerung von Anfang an kriegt. Ja? Und denn ich bin überzeugt, dass also eine inklusive Kultur einfach nur entsteht, wenn sie auch im System verankert ist und weniger sozusagen nur durch so kurzfristige Einzelaktionen, die man da so einmal im Jahr oder so startet. Und typische Stolpersteine für uns waren oder sind es vielleicht auch noch immer, ist sozusagen gerade so in der Anfangszeit, dass einfach auch fehlende Vorbilder, zum Beispiel wie Frauen in Führungspositionen, also wie ich gekommen bin, da hat es überhaupt keine geben im Top-Management. Und das hat uns sicher sozusagen für die Bewusstseinsäuberung, auch für die Entscheidungsfindung, da hat sich einiges verändert. Aber auch gewisse tief verankerte Stereotype, weil die sind ja sozusagen, die erschweren ja eigentlich auch die Veränderung, weil sie uns gar nicht bewusst sind. Und quasi aber unser Denken und unser Handeln prägen. Und das ist sozusagen, an dem arbeiten wir sicher auch noch immer.
Die Frage zum Schluss.
Wenn du noch einmal 18 wärst, und zwar im Jahr 2025, was würdest du deinem Ich raten? Was würdest du heute anders machen als damals?
Ich würde meinem jüngeren Ich vor allem raten, noch neugieriger und mutiger zu sein. In dem Sinne, so hör mehr auf deine innere Stimme, sprich Intuition, als auf die äußeren Erwartungen.
Das Einfach-Machen-Motto.
Du darfst zum Abschluss aus unseren Einfach-Machen-Karten ein Motto für deine kommende Woche ziehen.
Ich habe das Genussmachen.
Oh.
Gezogen, und da freue ich mich.
Tust du gern kochen oder backen?
Nein, das bin ich nicht, aber ich genieße trotzdem gerne.
Du lässt dich bekochen.
Ich würde Genuss nicht nur auf ja, Kochen und Backen sehen, ich sag gern. Und ich kann andere Sachen auch noch genießen.
Ja, das stimmt. Ja, super, dann freuen wir uns, wenn du uns vielleicht dran teilhaben lässt. was du genießt in nächster Zeit.
Ja, ich habe jetzt ein paar Tage frei, also ich werde genießen.
Schön, sehr schön. Dann sage ich danke für deine Zeit, für die spannenden Einblicke und ich wünsche dir, dass dir die Zukunftslust niemals ausgeht.
Danke, danke für die Einladung. Es hat mich gefreut.